Halleluja. Ja, falls ihr es nicht verstanden habt da hinten, ich freue mich so sehr, dass ich schon wieder hier bin, das dritte Mal jetzt bei euch und auch das so miterleben kann, wie Gott etwas wirkt, wie Gott etwas tut. Ich glaube, ich sage das letzte Mal, ich sage es nicht aus Routine, sondern weil das wirklich meine Beobachtung ist, die geistliche Temperatur steigt. Die Zahl derer, die sich wirklich an Gott freuen können, nimmt zu. Das ist wunderbar, wunderbar. So, an solche Orte komme ich gerne zurück. Es gibt manche Orte, da gehe ich nur einmal hin. Und hier jetzt schon zum dritten Mal. Halleluja. Normalerweise seid ihr Schweizer so für Pünktlichkeit und Präzision, ne? Schweizer Uhren, die sind ja in der ganzen Welt und so berühmt und bekannt. So, dafür seid ihr bekannt eigentlich in der Welt, aber irgendwie... Als ich die Einladung von Markus angenommen habe, dann habe ich nachgezählt zu der Gemeindewoche und dann zählte ich und eure Woche hat 10 Tage. Aber dann fiel mir ein, das sagt man auch so in Deutschland, so um Bern herum, die sind speziell langsam. Ja, so vielleicht, wenn für andere 10 Tage ist, dann ist für die Berner ist dann erst eine Woche oder so. Und dann konnte ich das wieder einordnen. Super. Okay, ich denke, ihr habt das mitbekommen, jedenfalls von der Gemeinde hier. Die Überschrift für diese Zeit jetzt hier ist die Gemeinde in der geistlichen Auseinandersetzung. Darum soll es die ganze Woche gehen mit verschiedenen Anteilen und Aspekten. Und mein Gebet ist, dass der Herr das gebraucht, dass wir mit mehr Klarheit, mit mehr Sicherheit, mit mehr Entschiedenheit, mit mehr Kühnheit und mit mehr Dringlichkeit und mit noch mehr Leidenschaft unseren Platz einnehmen in diesem Kampf. Ich meine, wir sind sowieso in diesem Kampf. Jeder Einzelne ist in diesem Kampf und jede Gemeinde ist in diesem Kampf. Aber man kann sehr unterschiedlich in diesem Kampf sich bewegen. Man kann gar nicht wissen, dass ein Kampf stattfindet. Man ist schon besiegt, bevor es überhaupt losgeht. Und sagt, die anderen reden immer von Kampf. Wovon reden die überhaupt? Ich weiß gar nicht. Er liegt da besiegt am Boden und er weiß gar nicht, was für eine Schlacht da vor sich geht. Und man kann auch siegreich sein und Land einnehmen und vorwärts gehen und neue Dinge sehen und sehen, wie Gott Raum bekommt und wie etwas geschieht und wie der Segen Gottes einfach zunimmt. Und darum soll es gehen und wir wollen unseren Platz wirklich einnehmen in dieser Auseinandersetzung. Heute Abend möchte ich mit sehr grundlegenden, wichtigen Dingen beginnen, die wahrscheinlich viele oder sogar ein Großteil vor Augen hat. Und mein Ziel ist nicht, euch unbedingt Neues zu sagen, sondern mein Ziel ist, euch zu motivieren, dass ihr diese grundlegenden Wahrheiten immer wieder euch vor Augen stellt, dass sie leuchten, dass sie euch motivieren, weil eine enorme motivierende Kraft von diesen Wahrheiten ausgeht. Und wir müssen diese Wahrheit als eine lebendige Realität vor uns haben und in uns haben und in diesen Dingen uns bewegen. So, es gibt Prediger, sagt man bei uns so, die fangen immer bei Adam und Eva an. Und so einer bin ich auch, zumindest heute Abend. Da fange ich wirklich bei Adam und Eva an. Ich möchte, dass wir uns Gedanken machen von der Bibel her über die Sicht Gottes vom Leben. Die Sicht Gottes vom Leben. Jeder hat so seine Sicht und jede Kultur hat auch so sein Verständnis von Leben und worum es da geht und was da wichtig ist. Und Gott hat auch eine Sicht vom Leben. Wie sollte er auch nicht? Er hat all das geschaffen und er hat eine Sicht und er hat eine Vorstellung, worum es überhaupt geht. Und der Unterschied zwischen unseren Vorstellungen, die wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen anders sind, und Gottes Vorstellung ist die Vorstellung, die Gott hat vom Leben, ist die richtige. Das ist die, die bleiben wird. Das ist die, wenn alles einmal zu Ende sein wird, wo alle, egal ob sie jetzt damit übereinstimmen oder nicht, alle werden sagen, das war doch die Wahrheit. Das war doch die wirkliche Sicht von dem Geschehen des menschlichen Lebens auf der Erde. Und Gott, weil er uns zu Partnern machen möchte, weil er uns zu Teilhabern machen möchte, seines Feldzuges zur Rettung von Menschen. Er will, dass wir genau Bescheid wissen, dass wir informiert sind, dass wir seine Sicht haben und dass wir nicht irgendwie etwas versuchen. Nicht irgendwie, weil da wir von anderen was gehört haben, wir irgendwas übernehmen. Das Gute ist, die Modewelle dieser ganzen Geschichte ist schon vorbei. So, das heißt, der ganze Schaum ist schon verflogen. Jetzt können wir uns mit den wirklichen Dingen, die bleiben und die solide sind und keine Spekulation sind, mit diesen Dingen können wir uns dann beschäftigen. So, Gottes Sicht vom Leben. Die moderne wissenschaftliche Anschauung ist, dass wir sehr vernunftgesteuert sind und dass wir uns immer höher entwickeln. Irgendwann kamen wir aus dem Busch oder von den Bäumen oder irgendwoher und dann lernten wir gerade zu gehen und dann lernten wir immer mehr unsere Intelligenz zu gebrauchen und jetzt haben wir einen Riesenapparat geschaffen und das wird alles dazu führen, dass wir paradiesische Zustände auf der Erde einmal herbeiführen werden. Das ist, was viele Menschen denken. Aber nach der Bibel, wir entwickeln uns nicht vorwärts und aufwärts, sondern wir gehen im Kreis. Und wir haben einen hohen Stand an Fähigkeit, an Einsicht und an Kraft verlassen und verloren. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild und es heißt dort, Menschen, die herrschen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er uns zu solchen gemacht und zu solchen ausgestattet, die herrschen können. Und was wir jetzt sehen, sind so viele verschiedene Formen von Beherrschtsein. Beherrschtsein von Not, von Mangel, von Krankheit, von Unfähigkeit, in harmonischen Beziehungen zu sein und zu bleiben. Unfähigkeit, sich zu erheben über Stimmungen, über Gefühle oder zwanghafte Gedanken. So viele Menschen werden beherrscht. Und das Ursprüngliche, was Gott sich da vorgenommen hat, diese Berufung zum Herrschen, ist so wenig zu sehen. Und wenn wir nicht vom Wort Gottes und von den Absichten Gottes geprägt werden, dann sind wir in Gefahr, das, was wir um uns sehen, um uns herum, als das Normale anzusehen. Wenn wir aber die Wahrheit kennen, dann wissen wir das, was wir erleben, was wir um uns herum sehen, was wir in den Nachrichten sehen und was einfach das menschliche Leben so ausmacht, an so viel Schmerz und Leid und Unterdrückung und Unfreiheit und Knechtschaft, das ist alles andere als normal. Es ist alles andere als normal. Es ist nicht normal. Es war nie der Wille Gottes. Und es ist heute nicht der Wille Gottes. Und wir sollten und wir können ganz anders leben. Wir können ganz anders leben. Die ersten Menschen haben diese Position der Freundschaft und der Gemeinschaft und des Genießens auch der Weisheit und der Kraft Gottes verloren. Aber nicht irgendwie durch ein tragisches Missgeschick, sondern sie haben das verloren durch das, was wir den Sündenfall nennen. Und der Sündenfall war nicht irgendwie ein dummer Moment und da hat jemand in den falschen Apfel gebissen. Die Bibel sagt auch gar nicht, dass es ein Apfel war. Sondern das Wesen des Sündenfalles ist Auflehnung gegen Gott. Eine Rebellion, eine Verweigerung unter seiner gütigen, gnädigen Fürsorge und Herrschaft zu bleiben. Das ist das Wesen. Johannes sagt, das Wesen der Sünde ist Gesetzlosigkeit. Sünde ist nicht ein Missgeschick. Es ist eine Haltung der Gesetzlosigkeit, wo wir sagen, ach was, wir wissen besser. Es steht zwar geschrieben oder damals, es wurde uns zwar gesagt, aber wir wissen besser. Und diese Besserwisserei, die kam zustande unter der Einflüsterung des Teufels. Und er hat dort in zweifacher Weise das Vertrauen und die Hingabe Gott gegenüber torpediert. Und das erste war ein Infragestellen oder ein Nicht-Akzeptieren der göttlichen Ordnung. Nein, Gott hat das nicht wirklich verboten, das ist nicht so. Ihr seid schon frei, ihr könnt schon machen, was ihr wollt. Und das zweite, ein Misstrauen gegen die Güte Gottes. Ein Misstrauen gegen die Güte Gottes. Der Grund, warum Gott euch diese Frucht vorenthält, ist, weil er ist geizig und er will das, was er hat, nicht teilen. Aber wenn ihr klug seid und an ihm vorbei das nehmt, dann werdet ihr sein wie Gott. Das war die Einflüsterung, das war die Täuschung, das war das verlockende Angebot. Und der Teufel hat Misstrauen gegen die Güte Gottes gesät. Misstrauen. Und diese beiden Taktiken des Teufels haben sich seit damals nicht verändert. Ein klares Widersprechen der göttlichen Ordnung und ein Misstrauen gegen seine Güte. Was dann zu Selbstvertrauen führt. Wenn wir nicht ihm vertrauen sollen, ja, wem sollen wir dann vertrauen? Dann vertrauen wir uns selber. Und der Mensch hat in dieser Auflehnung gegen Gott alles, was er einmal geschenkt bekommen hatte, verloren. Er hat das alles verloren. Seine Gemeinschaft mit Gott, das Leben im Licht Gottes, die Kraft Gottes, die Fähigkeit zu herrschen, er hat das alles verloren. Und noch etwas, sagt die Bibel, ist passiert durch diese Auflehnung gegen Gott. Der Sündenfall bedeutet auch ein Herrschaftswechsel. Der Sündenfall ist ein Herrschaftswechsel. Vorher war Gott die Autorität für Adam. Aber das hat Adam verworfen. Wir wissen nicht, wie lange er in dieser Gemeinschaft, in dieser Harmonie gelebt hat. Aber schlussendlich, er hat das aufgegeben und hat das verloren. Er hat erlaubt, einfach von etwas motiviert zu sein, was nichts anderes war als Lüge. Und er hat diese Gemeinschaft mit Gott verloren und hat die Fähigkeit verloren, in gerechter Weise sein eigenes Handeln und Verhalten zu beurteilen. Und jetzt haben wir die verrückte Situation. Unser Verstand arbeitet gewaltig und wir sind imstande, einen Menschen auf den Mond zu schießen. Der kann da sogar rumlaufen und uns Bilder schicken oder uns von da ein Interview geben. Aber wir sind nicht mehr imstande, Gefühle wie Eifersucht und Zorn zu kontrollieren. Haben riesige technische Möglichkeiten aufgebaut, können nicht unsere Gedanken und nicht unsere Gefühle und damit auch nicht unser Verhalten kontrollieren. Und sind heute so weit entwickelt, dass wir mit einem einzigen Knopfdruck die gesamte Zivilisation auslöschen können. Was für ein Fortschritt. Was für ein Fortschritt. Ich glaube, nur durch die Gnade Gottes hat da noch nicht irgendein Wahnsinniger auf den falschen Knopf gedrückt. Nur durch die Gnade Gottes sitzen wir noch hier. Gott bewahrt das alles. Weil Gott führt es zu einem Ziel. Obwohl die Menschheit sich dem Teufel unterstellt hat und Satan, so sagt es die Bibel, Gott dieser Welt wurde. Gott dieser Welt. Nicht Gott der Allmächtige, sondern der Gott dieser Welt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gerade neulich war ich in einer Gruppe von Christen und einige wollten einfach nicht wahrhaben, dass auf dieser Erde nicht automatisch der Wille Gottes geschieht, dass nicht Gott regiert allmächtig, sondern dass hier der Satan, der Gott dieser Welt, regiert. Sie waren so religiös geprägt, obwohl ich ihnen das zeigen konnte aus dem Wort Gottes, sie konnten das nicht annehmen. Sie haben eine Vorstellung von einem allmächtigen Gott, der auch auf der, und Gott ist allmächtig, aber auf dieser Erde bis zum heutigen Tage regiert, wenn auch nicht legitimerweise, aber doch regiert der Teufel. Das ist, was die Bibel sagt. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir eine Vorstellung haben von einem allmächtigen Gott, der auf der Erde tut, was er tun möchte, dann müssen wir sagen, alles, was wir um uns herum sehen, ist der Wille Gottes. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Es ist nicht, was die Bibel sagt. Es geschehen eine Menge Dinge um uns herum und die sind nicht der Wille Gottes. Einmal war Jesus mit den Jüngern auf dem See und es kam ein bedrohlicher Sturm. Und er stand auf und er bedrohte den Sturm und sagte, verstumme. Dieser Sturm war nicht vom Vater. Sonst wie könnte Jesus und der Vater eins sein? Der Vater schickt einen Sturm und der Sohn schickt den Sturm wieder weg. Dann hätten die beiden ein Problem. Verstehst du? So, es gibt Stürme. Auch bildhafte Stürme in unserem Leben. Die kommen überhaupt nicht von Gott. Und Erlösung bedeutet, wir entdecken unsere Vorrechte. Wir entdecken das Privileg. Wir können zurückbekommen, was wir verloren haben. Wir können wieder in das hineinkommen, was wir einmal hatten. Erlösung ist nicht nur eine Gewissheit, wir kommen nicht in die Verdammnis. Erlösung ist, das, was wir verloren haben als Menschen, was die Bestimmung des Menschen war, wird uns zurückgegeben. Und wir können Schritte gehen und wir können lernen, in das hineinzukommen. Und wir können lernen, die Herrschaft, die uns durch Christus wieder zurückgegeben ist, auszuüben, schrittweise. Nach dem Maß unseres Glaubens, nach dem Maß unserer Gehorsamschritte, nach dem Maß dessen, was wir schon gelernt haben. Es ist ein schrittweiser Prozess und wir sind, denke ich, alle in dieser Sache noch ganz, ganz am Anfang. Erlösung ist nicht nur, ich weiß, ich gehe nicht verloren und eines Tages werde ich im Himmel sein. Erlösung ist, das, was die Menschen verspielt haben durch den Sündenfall, ohne dass wir es verdienen, wird es uns wieder erstattet. Es wird uns wieder gegeben. Es wird uns wieder angeboten. Wenn wir all das empfangen, was Christus für uns erworben hat, das ist, was Römer 5, 17 sagt, die Fülle der Gnaden und die Gabe der Gerechtigkeit, dann herrschen wir in diesem Leben. Wir herrschen. Wir werden nicht mehr beherrscht von Stimmungen, von Gefühlen, von irgendwelchen Wahnvorstellungen, von irgendwelchen Ängsten, von irgendwelchen Irritationen. Wir werden nicht mehr beherrscht von der Meinung, die die Medien uns aufdrücken wollen. Wir werden nicht mehr beherrscht, sondern wir entdecken, wir haben selber einen Verstand. Wir können und wir sollen selber denken. Und wir sollen selber durch das Licht der Weisheit Gottes uns ein Bild machen über Dinge. Und wir entdecken, in dieser Welt regiert die Lüge. Und vieles, was uns erzählt wird, über alle möglichen praktischen Aspekte des Lebens, auch über Geschehnisse, über politische Ereignisse, vielfach ist es mehr Lüge als Wahrheit. Mehr Lüge als Wahrheit. Aber Christus hat für uns getan, was wir nicht tun konnten. Er hat unseren Feind, unseren Bedränger, der uns mit so viel Bosheit und List und Gemeinheit beherrscht hat, er hat ihn besiegt am Kreuz. Für uns. Erlösung ist, so sagt es das Wort Gottes, dass wir jetzt erlöst aus der Hand all unserer Bedränger Gott dienen ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Kannst du nachlesen, Lukas 1. Das ist Erlösung. Das ist die Freiheit, einen neuen Lebensstil einüben zu dürfen. Und die Betonung ist auf üben. Der Gott der Bibel weiß, wo wir herkommen. Und er weiß, was wir alles für verkehrte Dinge gelernt haben. Und dass es ein Prozess ist, Dinge abzulegen und etwas Neues zu lernen. Und wir dürfen lernen. Für jeden von uns ist Freiraum da. Gott sagt nicht, ich habe da mein Wort gegeben und du tust nicht, was ich dir sage. Du lebst nicht in 150%iger Reinheit und Gehorsam, also vergiss es. Nein, das ist nicht Gott. Sondern wir üben. Wir lernen. Wir entwickeln uns. Es ist ein Prozess. Und wir lernen den Lebensstil unter der Herrschaft Gottes, Herrschaft auszuüben. Und jeder von uns hat einen bestimmten Bereich von Herrschaft. Einen bestimmten Bereich, wo er ein Mandat hat zu herrschen. Und du musst diesen Bereich genau kennen. Viele Probleme in der Gemeinde entstehen dadurch, dass wir versuchen, in Bereiche hineinzuherrschen, wo wir kein Mandat haben. Aber wenn wir wissen, wo wir ein Mandat haben, Und wenn wir dort anwenden, was Gott uns gegeben hat, und dort Treue zeigen und Beständigkeit, und wir dort lernen, dann vermehrt Gott unser Territorium. Das Gebiet unserer Herrschaft wird zunehmen. Und das Gleiche trifft auch zu für eine Gemeinde. Auch eine Gemeinde hat ein Mandat. Auch eine Gemeinde wächst in diese Autorität hinein, und die Fähigkeit, die göttliche Autorität auszuüben, wird im Maße ihres Lernprozesses und ihres Gehorsams, wird sich dramatisch verändern. Amen. Amen. Ihr wohnt jetzt am Sägebachweg. Ja, ich habe schon so viel eure seltsame, für mich seltsame Sprache gelernt. Ihr redet von der Gegewart, ja, ihnen diene Gegewart, und Säge ist Segen, ne? Also wohnt ihr am Segensbach, nicht wahr? Und aus dem Bach soll ein Strom werden. Und aus dem einen Strom sollen viele Ströme werden, die in alle möglichen dürren, trockenen Täler gehen und sogar in andere Kontinente, in andere Regionen, in andere Länder, in andere Kontinente. Gott hat euch eine Berufung gegeben, Licht und Salz zu sein, sogar in den Nationen. Das seid ihr jetzt schon, aber das wird dramatisch sich ausweiten. Und es beginnt damit, dass wir Schritte gehen und dass wir verstehen, was ist unser Mandat. So, Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt, entmachtet. Und doch wird er noch nach Ostern immer noch als Weltbeherrscher genannt. Dass Jesus den Teufel besiegt hat, bedeutet nicht, dass er nicht mehr da ist oder dass er nichts mehr tun würde. Er ist immer noch da und er wirkt immer noch. Aber alles, was er jetzt tut, ist vollkommen illegal. Vollkommen illegal. Und wenn wir hineinkommen in die Autorität Gottes, können wir illegale Aktionen des Feindes stoppen und beenden und sagen, bei uns nicht mehr. Wir lassen das nicht einfach zu in einer falschen Frömmigkeit, ja, der Wille Gottes geschehe, sondern wir finden heraus, was ist der Wille Gottes. Und wenn da etwas gegen den Willen Gottes ist, dann sagen wir, Moment mal, wir sind hier Stellvertreter Christi. Und wir haben das Vorrecht und die Aufgabe, die Herrschaft Christi aufzurichten. Das Reich Gottes auszubreiten. Jesus begann seinen Dienst mit dieser gewaltigen Proklamation. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Das Reich Gottes ist, wo Christus regiert. Und darum war der Teufel so in Rage, weil er mehr verstand als die Menschen, was das bedeutet. Wenn das Reich Gottes kommt, dann muss das Reich der Finsternis gehen. Weil beide werden sich nicht vertragen. Die sind in Feindschaft gegeneinander. Und wenn das eine kommt, muss das andere gehen. Wie es heißt, das wahre Licht scheint jetzt und die Finsternis vergeht. Christus ist das Licht der Welt. Und wir gehören zu ihm und sein Leben ist in uns. Und wir sind das Licht der Welt. Und dieses Licht nimmt zu, dieses Licht breitet sich aus. Und wo das Licht sich ausbreitet, findest du die Finsternis nicht mehr. Amen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, Licht zu sein. Wenn Jesaja dort schaut in die endzeitlichen Entwicklungen und er sagt, Finsternis bedeckt die Völker, dann redet er doch nicht von einer physischen Dunkelheit, sondern es ist moralische Verblendung, es ist Verwirrung, es ist Durcheinander, es ist nicht Wissen, was hinten und vorne ist. Das kennzeichnet die Menschen. Sie wissen nicht, was hinten und vorne ist. Sie wissen nicht, worüber sie fallen. Die Ungerechten fallen, aber sie wissen noch nicht immer, worüber sie gestolpert sind. Und das heißt, das nächste Mal werden sie über dieselbe Sache wieder stolpern. Weil sie ja nicht gewusst haben, worüber sind sie gestolpert. Und weil sie sich im Kreis bewegen und nicht vorwärts kommen, werden sie immer wieder über dieselbe Sache stolpern. Und alle die, die sich einmal mit Seelsorge beschäftigt haben oder in diesem wichtigen Seelsorgedienst einfach sind, die wissen, im Leben von Menschen gibt es Kreise. Und dieselben Geschichten mit anderen Namen und mit anderen Umständen, aber dieselben Geschichten ereignen sich immer und immer und immer wieder. Da kann eine Frau an einen Trunkenbold geraten und hat statt einer wirklichen Ehe eine Hölle auf Erden und irgendwann ist das zu Ende. Aber den nächsten Mann, den sie erwischt, ist schon wieder einer von der gleichen Sorte. Und du sagst, ja Mädel, hast du keine Augen im Kopf? Sie hat es nicht gesehen. Immer wieder dieselben Dinge, in die man hineinfällt. Das ist die Blindheit, die Unfähigkeit zu sehen, was passiert mit mir und was mache ich eigentlich? Und wie kommt das bei den anderen an und was tue ich anderen an? Eine Blindheit. Und diese Blindheit ist über den Nationen. Und Christsein und Leben in der Gemeinschaft der Heiligen bedeutet, da wo wir sind, zünden wir ein Licht an. Da wo wir sind, wird es hell werden und Menschen werden anfangen, Dinge zu verstehen und kommen aus der Dunkelheit ans Licht. Und sie entrinnen diesem schrecklichen Verhängnis, immer sich in Kreisen zu bewegen, immer wieder durch dieselben Dinge zu gehen. Der Gott, der uns errettet hat, heißt nicht Kreisverkehr, sondern der Weg. Halleluja. Er ist der Weg. Nicht die Sackgasse und nicht der Kreisverkehr. Er ist der Weg. Und mit ihm können wir vorangehen. Wir können wachsen. Wir können zunehmen. Wir können verstehen. Wir können vom Licht durchflutet werden. Wie wunderbar ist dieses Gebet und hat mein ganzes Leben einmal umgekrempelt. Sende dein Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Sende dein Licht. Gott ist Licht. Und nur in ihm sehen wir das Licht. Ohne ihn, ohne Gemeinschaft, können wir die Bibel sogar studieren und verstehen überhaupt nichts. Können sogar auf Seminare gehen und verstehen überhaupt nichts. Oder wir meinen dann Dinge zu verstehen und wenden die richtigen Prinzipien im falschen Fall an. Und machen dadurch einen Riesen durcheinander. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wir brauchen ihn. Wir brauchen nicht nur, wir brauchen Prinzipien, wir brauchen Lehre. Aber die Lehre darf nie getrennt sein von Gemeinschaft mit ihm. Und darum freut mich das so, das zu sehen. Das habe ich einfach gespürt atmosphärisch in der kurzen Zeit der Anbetung. Die Zahl derer, die anfangen oder zunehmen, sich an Gottes Gegenwart zu freuen, steigt. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist ein gutes Zeichen. Halleluja. Halleluja. Lass uns einmal zu Epheser Kapitel 2 gehen. Und wir haben hier diese schockierende, aber absolut zutreffende Beschreibung, was das Leben der Menschen ist, ohne Erlösung, ohne Gemeinschaft mit Gott. Und das kennzeichnet auch unser Leben. Und hier haben wir auch gleich einen kleinen Selbstgerechtigkeitstest. Wenn du sagst, nein, also das kann auf keinen Fall gelten für mein Leben, bevor ich zu Christus kam, dann bete, Herr, sende dein Licht. Hier heißt es, in Epheser Kapitel 2, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Leute, die blind sind, die sagen, nein, ich bin nicht unter der Herrschaft Satans. Ich bin frei, ich tue das, was ich tun will. Paulus sagt, genau damit beweist du, dass du unter einer fremden Macht bist. Die Leute taten den Willen ihres Fleisches, also diese alte selbstsüchtige Natur, die zerstört und sich selbst zerstört. Das ist das Grundprinzip der fleischlichen Natur. Sie zerstört andere und zerstört sich selbst. Und dieses Fleisch wird wie eine Marionette gezogen und bewegt durch eine übergeordnete Macht. Der Fürst der Macht der Luft. Ein Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist, was Paulus sagt über das Leben der Menschen ohne Christus. Über dein Leben, bevor göttliches Leben in dich hineinkam. Das ist die Sicht Gottes. Es geht nicht um eine Religion, sondern es geht um einen Zustand. Manche Leute sagen, ja, ich habe schon meine Religion, ich will nicht meine Religion wechseln. Es geht nicht um Religion, es geht um einen Zustand. Menschen sind getrennt von Gott und indem sie getrennt sind, sind sie unter einer Macht. Die Macht der Finsternis, die Macht, die in der Luft herrscht, sagt Paulus hier. Und es ist ein Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das kennzeichnet das Leben der Menschen, die in dieser Dunkelheit leben, die nicht wissen, wo hinten und vorne ist, die nicht wissen, wo sie herkommen und die nicht wissen, wo sie hingehen. Und der schlimmste Zustand ist Gleichgültigkeit, die man dann noch als Freiheit deklariert. Es interessiert mich gar nicht, wo ich hingehe. Oder diese starke Überzeugung, mit dem Tod ist sowieso alles aus. Ich sage, woher weißt du das? Du hoffst das. Du wünschst dir das, dass es keinen Gott gibt, vor dem du einmal Rechenschaft ablegen musst für dein Leben. Deswegen klammerst du dich an diesen Strohhalm. Mit dem Tod ist alles aus. Dich wird niemand zur Rechenschaft ziehen. Das ist ein Irrglaube. Und Menschen hängen mit großer Kraft an diesem Irrglauben. Weil sein einziger Beweis ist, dass sie unter der Macht Satans sind, der Vater der Lüge ist. Und er verdreht Menschen und er täuscht Menschen, er verführt Menschen und sein Hauptmittel ist die Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Und der uns erlöst hat, indem wir nachfolgen und dem wir nachahmen, ist Christus die Wahrheit. Halleluja. Und das ist viel mehr als nur Übereinstimmung in einigen grundlegenden Dogmen, sondern es ist auch der wahrhaftige Umgang mit Wahrheit. David betet, du hast gefallen an Wahrheit im Innern. Wahrheit im Innern. Es ist nicht nur theologische Lehrsätze, die wir bejahen und die wir für richtig halten. Das ist ganz wichtig. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Man kann theologische Lehrsätze für wahr halten und doch ein Herz haben, das Täuschung und Unwahrhaftigkeit liebt. Und geht damit an gewaltigen Segnungen vorbei. So, das ist die Beschreibung hier, die Paulus gibt. Tot waren wir. Wir waren tot. Du sagst, na ja, aber ich habe doch jahrzehntelang gelebt. Ja, du sagst, du hast gelebt. Paulus sagt, du warst tot. Ja, was stimmt jetzt? Wenn wir verstehen, was tot ist in der Bibel, verstehen wir, was er hier sagt. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir unsere Begriffe nehmen, jemand ist tot, wenn der Puls aufhört zu schlagen. Ja, natürlich, in diesem Sinne waren wir nicht tot. Aber es gibt einen viel, viel tieferen und wichtigeren Begriff oder Definition von Tod. Und Tod ist getrennt von Gott. Ohne das Leben Gottes. Und aus Gottes Sicht, weil wir nicht das wirkliche Leben hatten. Wir vegetierten nur. Und die Frucht war vorn und hinten nur tot. Das ist, was er hier meint. Wir waren tot in unseren Sünden. Und wir waren fremdgesteuert. Wir waren unter dieser Macht. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du heute zurückschaust als Kind Gottes und sagst, das beschreibt mein Leben. Wir müssen aus Ideologien, Lebensphilosophien, Lebensanschauungen, die diese Kultur uns so mitgegeben hat, aussteigen. Und wir müssen das Leben anschauen, wie Gott es anschaut. Das ist für unser Wachstum absolut notwendig. Absolut. So ich hoffe, dass da niemand sitzt und sagt, also so eine harte Verurteilung über mein vorchristliches Leben, das finde ich nicht zutreffend und das finde ich unanständig und das finde ich lieblos. Dann erinnere ich dich daran, dass nicht ich das sage, sondern dass das Paulus sagt unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und dann klär das doch heute Nacht mit dem Heiligen Geist und versuche ihm zu überzeugen, dass du doch eigentlich ganz nett warst und ganz passabel. Und vergiss das Gebet nicht, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir müssen unseren Zustand so beurteilen, wie Gott ihn beurteilt. Das ist absolut notwendig für all das, was danach kommt. Das werden wir dann in den späteren Wahrheiten, die wir anschauen, werden wir das sehen. Wenn wir hier nicht beginnen, deswegen muss ich heute bei Adam und Eva anfangen. Wenn wir hier nicht beginnen, was war am Anfang? Was waren die Gedanken Gottes? Was haben wir verloren? Wie hat Gott das alles gesehen, wie wir ohne ihn und letztendlich gegen ihn gelebt haben? Wenn wir da nicht beginnen, dann bauen wir auf einem falschen Fundament. Und die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit hat eine befreiende Kraft. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Teufel hat die Menschen gebunden durch Lüge. Zwei Hauptziele verfolgt der Teufel mit Menschen. Zwei Hauptziele. Das erste: Unbedingt müssen sie in Blindheit gehalten werden in Bezug auf die Existenz und das Wesen Gottes. Und damit auch die Wahrheit über sich selbst und über ihr Verlorensein, die Wahrheit über die Hölle, die Wahrheit über einen Himmel, der auf uns wartet. Unbedingt müssen sie in Blindheit gehalten werden über diese Dinge. Das ist das Erste. Weil der Teufel weiß, er hat keinerlei Aussicht auf Errettung. Er wird in die Hölle gehen und dort ewige Qual leiden. Er weiß das. Und weil er so voller Hass ist gegen Gott und ihn nicht treffen kann, vergreift er sich an den Geschöpfen Gottes. Und das sind die Menschen. Und sein Ziel ist, so viele wie möglich mitzunehmen an diesen Ort der Qual. Das ist sein Ziel. Das ist sein Ziel Nummer eins. So viele Menschen wie möglich mitzunehmen in das ewige Getrenntsein an diesen Ort, wo Qual und Pein und Schmerzen nie mehr aufhört. So viele wie möglich mitzunehmen an diesen Ort. Das ist sein Ziel. Und dann hat er ein zweites untergeordnetes Ziel und es kommt aus demselben Hass, aus derselben Bosheit, aus derselben Gemeinheit, aus derselben Perversion, dieser Lust am Quälen und am Morden. Und das ist, Menschen im irdischen Leben so viel Qual und Leid und Probleme und Mühe zu bereiten, wie es nur irgend geht. Das ist sein zweites Ziel. Das ist die Motivation des Teufels, so viele wie möglich mitzunehmen an den Platz seiner Bestimmung in die Hölle und Menschen zu quälen, zu bedrängen, zu belasten, zu beschweren und zu quälen und ihnen das Leben hier schon so schwer wie möglich zu machen. Das sind die beiden Ziele des Teufels. Und er erreicht diese Ziele durch Blindheit, durch Lüge, durch Täuschung. 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt, der den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Da sehen wir, der Gott dieser Welt, das ist nicht Gott, der Allmächtige, es ist der Teufel, er wird genannt Gott dieser Welt. Jesus nennt ihn einmal der Fürst dieser Welt. vor dem Kreuz. Er sagt, es kommt der Fürst dieser Welt. Und dann kommt dieser schöne Satz, aber er findet nichts an mir. Die Quelle der Zuversicht, der Sicherheit, die Jesus hatte, war die Gewissheit, dass der Teufel nichts von seinen Sachen in ihm finden würde. Es war nicht, ich bin der Sohn Gottes, der soll nur kommen. Wir müssen eins verstehen, das ist ganz wichtig, wenn wir dann später in Gebet und Gebetskampf und diese Dinge dann eben ein bisschen hineinschauen. Wir müssen eins begreifen, die unsichtbare Welt funktioniert nicht nach dem Prinzip, wer ist der Stärkere, sondern wer ist im Recht. Wer ist im Recht? Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Natürlich, es ist doch kein zähes Ringen zwischen dem Gott und dem Teufel, als wenn das irgendwie auch nur annähernd ein ebenbürtiger Partner für ihn wäre. Das ist eine absolut lächerliche Vorstellung. Gott im Himmel macht so und der Teufel ist heute schon im Feuersee. Er ist ja schon gerichtet. Er ist schon verurteilt. Jetzt muss nur noch das Urteil vollstreckt werden. Das ist wie jemand, der verurteilt ist und er ist noch ein paar Tage auf freien Fuß. Und dann kriegt er seine Einladung, jetzt eben die Haftanstalt zu besuchen oder zu bewohnen. Der Teufel ist verurteilt. Der einzige Grund, warum Gott ihn nicht dorthin schickt, wo er hingehört und wozu er verurteilt ist, weil Gott möchte, dass Menschen noch gerettet werden. Menschen sollen gerettet werden. Es ist nicht ein zähes Ringen wie so ein bayerisches Fingerhakeln. Hast du das mal gesehen? Ja, so ganz dramatisch irgendwie dann und dann im letzten Moment dann reißt es wieder rum und dann hat er doch gewonnen oder irgendwie sowas. Gott ist nicht in einem anstrengenden Kampf mit dem Teufel. Der Teufel ist besiegt. Und es steht fest, und er wird an diesen Ort des ewigen Gerichtes dort kommen. Aber Gott will Menschen retten. Und darum ist einfach dieses Urteil noch nicht vollzogen. Aber es wird vollzogen werden. Und wenn wir nicht die Dinge aus der Sicht der Bibel sehen, dann sagen wir, ja, wo ist ein besiegter Teufel? Ich sehe einen sehr lebendigen Teufel, einen sehr aktiven Teufel und sehe fast nur in geringen Spuren irgendwo das Wirken Gottes. Wir müssen lernen, die Dinge zu sehen, wie die Bibel sie sieht. Der Teufel regiert durch Lüge. Und alle, die sich Christus zuwenden, kommen aus diesem Bereich der Lüge heraus. Kommen aus diesem Bereich der Täuschung heraus. Man braucht keine großartigen wissenschaftlichen Studien zu machen oder irgendwie sich in die Thematik tief einarbeiten. Man muss nur Jesus als Herrn annehmen und im nächsten Moment weiß man, dass Evolution eine riesen Seifenblase ist. Das weiß man einfach. Wenn man dann sich noch mit den Fakten beschäftigt, dann sagt man, wie können Ungläubige so einen Glauben haben? Wie können sie das glauben, dass aus nichts plus beliebig viel Zeit irgendwann eine so komplizierte Struktur wie das Leben entstehen kann? Das ist gegen alle wissenschaftliche Erkenntnis. Aber die Ungläubigen glauben das. Und wenn du ihnen sagst, du weißt, dass das Unsinn ist, dann meinen sie zu wissen, du tickst nicht richtig. Die sind so fest davon überzeugt, dass sie nicht einmal bereit sind, auf die Argumente einzugehen. Sie sind nicht einmal bereit, auf die Argumente einzugehen. Ich kann mich erinnern, während meines Studiums, ich bin von einer Schule geflogen, nur weil ich meinem Mentor dort gesagt habe, ich werde eine Unterrichtseinheit machen über Schöpfung kontra Evolution oder Evolution kontra Schöpfung. Der hat nicht meine Bücher gelesen, der hat nicht meine Argumente angehört, der hat nur verstanden, okay, ich will etwas dem Evolutionsdenken oder der Evolutionswahrheit in Anführungsstrichen entgegensetzen und ich bin nicht von der Evolution überzeugt. Das war für ihn genug, mich sofort rauszuschmeißen. Er hat sich auf keinerlei Argumente eingelassen. Das ist ein Bild oder ein Beispiel einer Gedankenfestung. Eine Gedankenfestung ist immer dann da, wenn Leute nicht bereit sind, auf Argumente einzugehen, sondern sie einfach emotional reagieren. Sie haben ein Vorurteil. Das heißt, bevor sie urteilen, bevor sie die Fakten anschauen, haben sie schon eine Meinung. Und die Haltung ist die, verwirre mich nicht mit den Tatsachen. Ich habe schon meine Meinung. Das ist der Geist der Welt. Das ist der Geist der Lüge und der Täuschung. Und es ist nicht von ungefähr, dass diese ganze Evolutionsgeschichte in der Schule, und ich denke mal, das wird bei euch ähnlich sein wie bei uns, als Pflichtfach gelehrt wird und interessanterweise genau in dem Alter, wo junge Menschen anfangen zu fragen, wer bin ich, wo komme ich her, was bedeutet das Leben, hat das einen Sinn, gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass ich überhaupt da bin, was soll ich tun, worum geht es hier überhaupt? Just in dem Moment wird ihnen erklärt, du bist einfach nur ein chemischer Unfall der Evolution. Du hast keinerlei Bedeutung und ob es dich gibt oder nicht oder wenn es dich einmal nicht gibt, das spielt alles keine Rolle. Es ist einfach nur eine Laune der Natur. Das ist ein Beispiel. Wir könnten viele, viele andere Beispiele auch nehmen, einfach die zeigen, wie der Teufel Menschen gefangen hält durch Ideologien. Durch Ideen, durch Gedankensysteme, durch verkehrte Wertvorstellungen, durch ein falsches Verständnis von Freiheit und was sind die Rechte des Einzelnen und all diese Dinge. Wir leben heute in einer Kultur, die ist so frei, dass sie sogar meint, sie hat das Recht, über die Existenz oder die Zukunft des ungeborenen Lebens zu entscheiden. Das ist Wahnsinn. Aber die Leute finden das normal. Die Leute denken, das ist unsere Freiheit. Und außerdem haben wir ja gelernt, man darf gar nicht von Töten sprechen, das ist ja nur Zellgewebe. Und jede Hebamme, die bei Abtreibung dabei gewesen ist, weiß, dass das wirkliche kleine Menschlein sind und kein Zellgewebe, was da zerstört oder abgesaugt oder zerstückelt wird oder wie auch immer, sind wirkliche Menschlein. Da kannst du in den Mülleimer schauen und da siehst du Ärmchen und Beinchen und da siehst du, das sind Menschen und kein Zellgewebe. Und man erfindet dieses neutrale Wort Schwangerschaftsunterbrechung. Das klingt doch nett. Was man unterbricht, kann man ja dann wieder fortsetzen. Aber es ist keine Unterbrechung, es ist eine Zerstörung. Aber man darf nicht sagen Schwangerschaftszerstörung. Schwangerschaftsunterbrechung. So bis hinein in die Wortwahl werden Menschen indoktriniert. Heute spricht man von Lebensabschnittspartner. Früher hatte man einen Ehepartner. Und da war jedem klar, der Sinn der Ehe ist, bis der Tod euch scheidet. Das war das Verständnis von Ehe. Heute hat man einen Lebensabschnittspartner. Und wir könnten so viele Beispiele einfach aus dem normalen oder nicht normalen, verrückten Leben finden. Die zeigen einfach, unsere ganze Kultur und unsere Denkweise ist geformt und geprägt und dahinter ist ein Ziel. Und alles, was irgendwie Schutz geben soll, alles, was Segen geben soll, alles, was noch irgendwie dazu angetan ist, etwas vom Himmel an Gutem heranzuziehen, wird systematisch abgebaut, systematisch zerstört. Und das passiert in einem riesen Tempo. Und es passiert überall auf der ganzen Welt. Da ist ein Plan der Zerstörung, ein Plan der Finsternis. Die Mächte der Finsternis belügen und sie infiltrieren. Und sie geben Menschen für schreckliche Dinge ein gutes Gewissen. In den 70er Jahren, bevor ich mich bekehrt habe, habe ich mich sehr interessiert für Dinge, man würde heute Esoterik nennen, aber diesen Begriff gab es damals noch gar nicht. Und es gab ganz wenige Bücher, es war ganz schwer, an die ranzukommen, wo irgendwelche Geschichten drin waren von irgendwelchen indischen Yogis und alle möglichen Sachen. Heute ist das Allgemeingut und es gibt Kaufhäuser voll von solchem Zeugs. Kaufhäuser. Und Hexen, Zauberer, Dämonen sind in jedem Kinderzimmer zu Hause. In Form von Videos und Büchern und Comics und so weiter und so weiter. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter als manche von euch, wenn ich mir jedenfalls in diese Ecke schaue. Vor 30, 40 Jahren gab es das alles gar nicht. Das gab es überhaupt nicht. Irgendwelche Geschichten von Hexen und von Zauberern und all diese Dinge. Das gab es überhaupt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute sind die Kioske voll mit so einem Zeug. Aber damals gab es das nicht. Kann man sich kaum vorstellen. Und vieles andere, was es heute gibt, was den Fluch freisetzt, was Menschen in direkten Kontakt und Abhängigkeit von Dämonen bringt, das gab es überhaupt nicht. Und heute sind wir so frei und so fortgeschritten, dass sogar Christen kämpfen für ihr Recht, Harry Potter lesen zu dürfen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich las eine Filmkritik über Harry Potter in einer christlichen Zeitung. War ich in einem Dienst und in der Pause saß ich im Pastorenbüro und da lag eine Zeitschrift und ich blätterte die durch und da stand Filmkritik über Harry Potter. Dachte ich, ach, das ist ja interessant, jetzt will ich mal hören, was die da so schreiben. Das fing ganz gut an. Es fing ungefähr so an, diese Filmkritik könnte sehr kurz ausfallen, nämlich das Wort Gottes sagt, Zauberei ist Gott ein Greuel. Es ist strikt verboten und als Kinder Gottes haben wir nichts damit zu tun, also haben wir auch nichts mit Harry Potter und haben auch nichts mit einem Filmbesuch bei Harry Potter zu tun. Fertig. Da wäre die Kritik zu Ende, dachte ich, ein guter Anfang. Aber der Anfang verrät schon, da kommt ja noch was anderes. Aber so simpel und so schwarz-weiß wollen wir uns das nicht machen. Und das müssen wir schon ein bisschen differenzierter anschauen. Und dann kam der differenzierte Blick. Und aus dem Zauberer Harry Potter, der eben noch in die Kategorie ein Greuel für Gott einsortiert werden sollte, beinahe, wird ein Held. Und er hat ein Team und er gibt sich hin und er teilt sein Leben und er behält seine Geheimnisse nicht für sich und gibt das auch an die anderen weiter. Und auf einmal wurde aus diesem Mann ein wunderbarer Held, von dem wir alle so viel lernen können. Eine christliche Zeitschrift, die sich sogar noch erinnern kann, was die Gebote Gottes sind, aber so kunstvoll dann das verächtlich machen kann und sagen kann, das ist doch primitiv, das ist doch schwarz-weiß. Wenn Leute dir sagen, du bist das schwarz-weiß, dann sag, jawohl, weißt du, wo ich das her habe? Von dem Gott, der das Licht ist und der die Finsternis hasst. Von dem Gott habe ich das. Gott ist schwarz-weiß. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das ist schwarz-weiß, oder? Ich bin die Wahrheit und der Teufel ist der Vater der Lüge. Das ist schwarz-weiß. So, wenn unser Gott schwarz-weiß ist, dann sind wir auch schwarz-weiß, weil wir sind seine Nachahmer und wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Und wenn sich an Christus geärgert haben, werden sich an uns auch ärgern. Und Jesus sagt, wenn das passiert, dann sollen wir uns freuen, wenn sie allerlei Böses über uns reden und dabei lügen. Das ist wichtig, der Nachsatz. Sie müssen lügen mit dem, was sie dir da vorwerfen. Dann sollen wir frohlocken, das heißt vor Freude hüpfen und jubeln. Warum? Weil der Geist der Herrlichkeit auf uns kommt. Wenn wir aus der Anpassung raustreten, Hilfe, niemand darf wissen, dass ich Christ bin. Wenn die wissen, dass ich Christ bin, fallen die alle über mich her. Und das will ich vermeiden. Komm aus dieser Denkweise raus. Stell dich zu ihm und er wird sich zu dir stellen. Stell du dich zu ihm und er wird sich zu dir stellen. Ja, Menschen werden dich ablehnen. Aber du wirst entdecken, man kann das überleben. Man kann das überleben. Und dann kommt der Trost Gottes. Und dann kommt der Vaterstolz. Und der Vater sagt, ich bin so begeistert, dass du dich zu meinem Sohn gestellt hast. Ich bin so begeistert, dass du nicht gekniffen hast. Ich bin so begeistert, dass du die Fahne hochgezogen hast und hast klar gemacht, wofür du stehst. Das ist wichtig. Ich muss ein bisschen vorangehen. So, das Ziel des Kommens Jesu ist, das Reich Gottes zu bringen. Und das Reich Gottes zu bringen, ist identisch mit, das Reich Satans zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, nicht kommentiere, erkläre. Zerstöre. Unser Gott ist ein Zerstörer. Das ist eine Wahrheit, die für einen Schweizer nicht so leicht zu schlucken ist, weil wir möchten ja neutral sein und mit allen uns gut stellen. Aber an dieser Stelle seid ihr herzlich eingeladen, die Schweizer Neutralität zu verlassen und in die Schwarz-Weiß-Mentalität hineinzukommen. Unser Gott ist ein Zerstörer, er ist kein Pazifist. Er bringt sein Friedensreich, indem er etwas zerstört. Und dann ist Friede. Bevor die Sünde und die Lüge nicht zerstört ist, wird es keinen Frieden geben. Und damit Friede kommt, wird die Sünde und die Lüge und die Bosheit zerstört werden. Das ist der Plan Gottes. Jesus wird einmal wiederkommen und er wird regieren von Jerusalem. Und dann wird die Menschheit eine Blüte, einen Frieden, ein Aufblühen, ein Aufatmen und eine Heilung erleben, die die kühnsten Träume übertreffen. Und das Paradies, das die Kommunisten schaffen wollten, aber nur viel schöner und viel, viel angenehmer. Das wird kommen, aber Gott schafft es, nicht der Mensch. Gott schafft es. Das Ziel des Kommens Jesu ist, den Teufel aus dem Weg zu schaffen. Es wird eine Zeit kommen, wo er keinerlei Zutritt mehr hat zur Menschheit. Und das darf nicht nur so ein Seufzer hervorrufen. Ach, ich wünschte, das wäre wahr. Das ist die Hoffnung der Christen. Dafür kämpfen wir, für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Christus wird wiederkommen und er wird regieren. Und alle Menschen, die dann noch da sind, werden sehen, er ist der wahre Friedefürst. Dafür kämpfen wir. Der Motor des Gemeindelebens sind nicht Programme und alle möglichen Strukturen, die sind notwendig, um Leben zu kanalisieren. Aber der Motor des Gemeindelebens ist diese Hoffnung, Christus kommt wieder. Dafür arbeiten wir. Wir arbeiten nicht zuallererst für Gemeindewachstum. Gemeindewachstum ist wichtig. Aber Gemeindewachstum, man kann sehr beschäftigt sein mit Gemeindewachstum und doch ist in großer Breite in der Gemeinde nicht dieser Schrei in den Herzen der Menschen, komm, Herr Jesus, komm, komm wieder, richte deinen Thron auf. Richter der Erde, komm und tu dein Werk. Und das ist der Schrei, den der Heilige Geist in uns freisetzen möchte. Petrus sagt, wir sind dazu da, das Kommen des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Und eine Gemeinde lebt nur in dem Maße wirklich, wie das in den Herzen der Menschen lebt. Das ist, was ich meinte mit Programme und Strukturen und Pläne und so weiter. Das ist alles gut und schön und hat seinen Platz. Aber das Erste muss das Erste sein. Und man kann alles durchstrukturieren und alles haben. Und diese Sehnsucht, dieser Schrei, diese Erwartung ist doch nicht da. Und das kann nur der Geist Gottes in dir anzünden. Und wenn du es hast, hat es nicht automatisch der, der neben dir sitzt. Jeder muss es für sich holen. Jeder muss es für sich bewahren. Und wir können nicht, in Klammern sage ich das hier mal, den ganzen Tag mit den Informationen dieser Welt uns zudröhnen und hoffen, dass dieses kleine Pflänzchen Hoffnung überlebt. Das geht nicht. Diese Pflanze muss geschützt werden, muss bewahrt werden, muss ernährt werden, muss gefördert werden. Das muss in uns leben. Jesus kommt wieder. Er wird buchstäblich von Jerusalem regieren. Er wird ein Friedensreich aufrichten. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Endlich, endlich ist Schluss mit Tyrannen. Auf der internationalen, nationalen und privaten Ebene. Fertig. Fertig ist mit Unterdrückung, Lüge, Täuschung, Verletzung und Selbstverletzung und Rache und all diesen Dingen. Da kommt ein Tag, wo kein Schmerz mehr sein wird. Kein Schmerz mehr, kein Geschrei, keine Träne. Gott wird unser Gott sein. Und dann wird nur noch Dankbarkeit, nur noch Ergriffenheit, nur noch Staunen, nur noch, oh, was für ein Wunder, dass ich dabei sein darf. Das wird da sein, das wird unser Herz ausfüllen. Und wenn der Heilige Geist das wirkt und derselbe Heilige Geist jetzt schon in uns wohnt, dann können wir sagen, Heiliger Geist, fang jetzt schon an, diese Atmosphäre in mir zu kultivieren. Fang an, in mir das zum Leben zu bringen und lehre du mich, wie ich leben soll, damit das in mir lebt. Christus kommt wieder. Und das Ziel der Gemeinde ist, sein Wiederkommen zu beschleunigen. Und das hat etwas mit Hunger und mit Sehnsucht zu tun. Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. All die Ungerechtigkeiten im Großen und im Kleinen, in der Welt und im Heim und in der Gemeinde, diese Dinge sollen uns diesen Schrei wecken und nähren. Komm du, richte du deine Herrschaft auf. Richte deine Herrschaft auf. Regiere du in mir und in meiner Gemeinde. Regiere du. Regiere, richte deine Herrschaft auf. Halleluja, Halleluja. Das ist der Auftrag der Gemeinde, zu kämpfen dafür, dass Jesus wiederkommt. Das ist, worum es geht. Und wenn du da mal durch Apostelgeschichte und durch die Briefe gehst, dann siehst du, wie dieses Thema, Jesus kommt wieder, ein Motor war ihres Lebens, eine lebendige, unzerstörbare Hoffnung, wohnte in ihnen durch die Auferstehung Christi von den Toten. Okay, noch ein paar Dinge will ich noch dazu tun. Das ist unsere Aufgabe. Und Jesus sagt, so wie er gesandt wurde, in die Welt, so sind auch wir gesandt. Er wurde vom Vater gesandt, um das Reich Gottes anzukündigen. Und wir sind gesandt von Jesus. Der Vater hat Jesus gesandt, Jesus sendet uns. Aber der Auftrag ist der gleiche, das Reich Gottes zu proklamieren, das Reich Gottes auszubreiten, das Reich Gottes anzukündigen. Das heißt, Gott ist da, Gott regiert und du bist eingeladen, unter seine Herrschaft zu kommen. Das ist wahre Evangelisation. Es bringt unserem Gott keine Ehre, wenn wir Leute anflehen, bitte, bitte, nimm doch Jesus an. Sondern, ich hab dich lieb, aber du bist ein Rebell. Du zerstörst dich und zerstörst andere. Und obwohl du es nicht verdienst, obwohl du die Hölle verdienst, da ist ein Gott, der sagt, er gibt dir eine Chance, komm unter seine Herrschaft. Aber wir kommen unter Herrschaft. Das ist so wichtig. Und Zwietracht, Durcheinander, Spannungen, Kämpfe, Machtkämpfe und all diese Dinge in der Gemeinde haben alle eine Wurzel. Wir glauben nicht wirklich, dass er herrscht und wir unter seiner Herrschaft leben. Weil wenn wir unter seiner Herrschaft leben, würden wir erleben, wie er Machtgier und Eifersucht und Sucht nach Ansehen, wie er das straft in uns. Wir sagen, das ist dein Problem und ich möchte, dass du umkehrst. Ich möchte, dass du das lässt. Ich möchte, dass du da rauskommst. So, wir brauchen Offenbarung darüber. Was bedeutet das? Unser Gott regiert. Unser Gott regiert. Er regiert schon jetzt. Aus Zeitgründen gehen wir da nicht hin, aber wenn du einmal Jesaja 52 siehst, das Volk Gottes, geschunden, niedergetrampelt vom Feind, in Knechtschaft, in Bindung, in einem jämmerlichen Zustand. Und wie ist der Weg raus? Es kommt die gute Botschaft. Dein Gott regiert als König. Dein Gott regiert als König. Wenn er regiert als König und wir unter seine Herrschaft kommen, dann werden Bedränger uns nicht mehr niedertrampeln. Dann werden sie nicht über unseren Rücken hinweglaufen. Dann werden wir uns nicht ihnen zu Füßen legen wie ein Bettvorleger. Sondern dann regiert er und weil er regiert, regieren wir mit ihm. Und wir begreifen, wir haben Autorität und wir können jetzt unseren Bedrängern, ob die Depression oder turnusmäßige Migräne oder Bedrückung oder chronische Traurigkeit oder Einsamkeitsgefühle oder was auch immer an Entmutigung und chronischer Minderwertigkeit und was auch immer. Wir können diesen Dingen sagen, es ist fertig, mit mir nicht mehr. Ich bin Kind Gottes, das Leben, das Gott ist in mir, er herrscht und ich herrsche unter ihm. Und er hat mir seinen Namen gegeben und in diesem Namen ist mir dieses Zeug untertan. Es ist fertig, mit mir nicht mehr. Ich war lang genug Bettvorleger des Teufels, jetzt ist Schluss. Ich stehe auf und der Feind legt sich nieder, jetzt tauschen wir einmal. Ich war lang genug unten und auf mir wurde rumgetrampelt. Fertig. Amen. Aber wenn wir nicht ihn sehen, wie er regiert, welche Macht er hat, dass sein Wort gilt, dass sein Wort Macht hat, dass er ein Leben hat, das unzerstörbar ist, wenn wir nicht verstehen, dieses Leben ist in uns, wir werden weiter uns durchs Leben schleppen. So, ja, es ist so schwer, ein Christ zu sein. Ich hoffe, eines Tages kommt bald Jesus wieder und holt mich aus dieser Misere raus. Das Leben ist ja so furchtbar. Lieben, das macht Gott keine Ehre. Nicht jammern, herrschen. Und herrschen ist nicht etwas mit Willen, irgendwie so versuchen zu tun, sich stark zu gebärden. Herrschen kommt aus einer klaren Sicht, wer er ist, was er getan hat, was es bedeutet, dass ich ihm gehöre, dass ich unter seiner Herrschaft lebe, dass er in mir wohnt. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Halleluja. Wir müssen nicht gebunden sein von Angst und von allen möglichen Dingen, die da rumgehen und Gerüchte und Epidemien, wenn es auch nur Medienepidemien sind. Kannst du dich noch erinnern, vor 2 Jahren, was die für einen Wirbel mit der Vogelgrippe gemacht haben? Weiß nicht, ein Drittel der Menschheit sollte sterben oder was, weiß nicht mehr genau die Zahlen. Und jetzt? Jetzt haben sie wieder neue Dinge. Vogelgrippe ist jetzt kein Thema mehr. Und wie standen wir am Abgrund und alle waren am Zittern, oh, die Vogelgrippe, da muss nur dieser Virus ein bisschen mutieren und dann sind wir alle dahin. Hallo, wir sind Kinder Gottes. Und wir werden nicht von Mediengerüchten manipuliert, sondern wir wissen, dieses geht auf ein Ziel zu, der König kommt. Der König kommt. Und vorher wird kein Wahnsinniger auf einen Knopf drücken. Es ist alles unter der Herrschaft Gottes. Unser Gott ist in Kontrolle. Und es wird am Ende so kommen, wie das Buch das sagt. Jesus wird wiederkommen. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden regieren. Und es wird uns so gut gehen, wie wir das heute gar nicht zu träumen wagen. Halleluja. Das müssen wir festhalten, das muss in uns leben. Diese Sicht, das Reich Gottes kommt. Es kommt mit jedem Tag näher, es kommt. Und wir werden dazu beitragen, in unserem Umfeld, wo wir gesetzt sind, wir werden das Reich Gottes voranbringen. Weil wir eine Vision haben, eine innere Schau haben, eine innere Gewissheit. Mein Gott regiert als König. Er hat den Teufel überwunden. Wie heißt es da? Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Wenn der Tag gekommen ist und Christus spricht das Wort, da gibt es kein Diskutieren. Da sagt der Teufel nicht, na, da müssen wir aber noch mal drüber sprechen. Christus ist der Herr. Der Teufel ist ihm untertan. Und die Gemeinde soll und kann und muss stark werden und in das hineinkommen, was Gott für uns erworben hat. Sie muss das. Und nur dann kann das Reich Gottes wachsen. Nur dann kann der Einfluss sich ausbreiten. Nur dann können die Mächte der Finsternis zurückgedrängt werden und eine Gemeinschaft von Menschen kann über sich eine Atmosphäre, einen Himmel haben, der immer durchlässiger ist, wo immer mehr Licht durchkommt, wo immer mehr schon der Himmel zu erahnen ist, die Schönheit, die Freiheit, die Lieblichkeit, die Kraft des Himmels. Das ist Gemeinde. Nicht Versammlungen, zu denen wir gehen müssen, sondern wir kämpfen, dass hier der Himmel aufgeht und dass Gott zu sehen wird, dass Gott herabkommen kann, weil wir mit Gott kooperieren und jede geheime, verborgene Kooperation mit der Finsternis wird beendet. Jede geheime, verborgene Kooperation, von denen es noch sehr viele gibt, aber diese Dinge kommen ans Licht und sie werden beendet werden. Weil wir alle uns danach ausstrecken, weil wir sagen, sende dein Licht. Jede Lüge, jede Täuschung, jede Festlegung, jede verkehrte Erwartung, jede innere Blockade, jede falsche Sichtweise über dich. Du darfst das alles enttarnen. Du darfst das alles ins Licht stellen. Und was du richtest in mir, werde ich auch richten. Was du in mir richtest, werde ich auch richten. Später werden wir uns das anschauen, was das bedeutet. Jeden Gedanken, der sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Der Teufel baut Festungen auf, Gedankengebäude, imposante, beeindruckende Dinge. Und die haben alle nur ein Ziel, dass man die Schönheit und die Überlegenheit und die Macht Gottes nicht sieht. Das ist das Ziel. Und das lassen wir uns nicht bieten. Weil wir sind Kinder Gottes, wir haben den Heiligen Geist, damit wir ihn sehen. Also dann wollen wir ihn auch sehen. Auf einem Autoaufkleber las ich einmal, weg mit den Alpen. Also erschreckt nicht, ja, ich erkläre es gleich. Weg mit den Alpen, wir fordern freie Sicht aufs Mittelmeer. Und wir nehmen das geistlich. Weg mit den Höhen, wir fordern freie Sicht auf die Schönheit, die Größe und die Herrlichkeit unseres Gottes, weil das wird uns inspirieren. Da fließt die Kraft der Ermutigung. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, kommt Ermutigung. Niemand kann auch nur einen Schimmer bekommen von dem, wie herrlich er ist. Und in Langeweile leben, in Routine leben. Na ja, mein Christsein, weißt du, ja, es geht so, so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Es plätschert so, ja. Man kann nicht den Herrn anfangen zu sehen und gleichgültig bleiben. So, wir kämpfen gegen Gleichgültigkeit, indem wir uns danach ausstrecken, ihn zu sehen, mehr von ihm zu haben. Gleichgültigkeit ist wie eine lähmende Decke, die der Feind über unsere Herzen breiten will. Und wenn wir das erstmal verstehen, nicht jedes Gefühl, das du fühlst, kommt von dir. Wenn du das erst einmal verstehst, und verstehst, dass du gegen Gefühle vorgehen kannst. Du bist nicht machtlos. Ja, da ist so ein lähmendes Gefühl. Immer wenn ich beten will, dann lähmt mich das. Gerade neulich erzählt mir jemand. Ja, immer wenn ich meine Bibel aufschlage und will anfangen zu beten, dann werde ich ganz müde. Ich sage, das klingt nach einem religiösen Geist. Ich sage, passiert dir dasselbe beim Krimi? Nein. Ich sage, siehst du? Das ist ein religiöser Geist. Ja, was soll ich machen? Ich sage, Bruder, steh auf und sag ihm, was jetzt noch geht und was nicht mehr geht. Gib ihm einen Tritt. Sag, fertig, mit mir nicht mehr. Wann ich müde bin, bestimme ich selber. Amen. Wir herrschen, wir werden nicht beherrscht, sondern wir stehen auf, weil das Licht der Erlösung auf uns scheint und wir ihn sehen und ergriffen sind von ihm. So wächst das Reich Gottes. So, es kommt aus Beziehung, es kommt nicht aus Prinzipien, es kommt nicht aus Theorien, es kommt aus Begegnung, aus Erfahrung. Darum geht es, dass wir vertiefen unsere Beziehung zu ihm und die Sichtweise schärfen und die Bollwerke niederreißen und Bahn machen für uns und für manche andere, dass man ihn wahrnehmen kann. Und ihr könnt euch alle festlegen, wir wollen einen Ort haben. Und damit meine ich nicht dieses Gebäude, sondern eure Herzen, die im Geist miteinander verbunden werden. Wir wollen einen geistlichen Ort schaffen, wo es ganz, ganz, ganz leicht ist für Fremde, einfach Gott zu erleben. Sie kommen in diese Gemeinschaft, sie kommen in diesen geistlichen Ort und es ist ganz, ganz leicht für sie, Gott zu sehen. Und wer ihn sieht, wird sich bekehren. Wer ihn sieht, wird sich ihm hingeben. Das ist Gemeinde. Wo wir kämpfen, dass Gott Raum hat unter uns. So, das war meine Einführung heute Abend. Erster kleiner Appetitmacher. Und das wollen wir dann vertiefen in den nächsten Tagen und das anschauen. Komm, ich stehe mal auf. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass wir keiner Fata Morgana folgen, keiner Illusion folgen, keinem Buch, das längst wissenschaftlich widerlegt ist, folgen. Wir danken dir, dass du da bist, du Gott, unser Schöpfer, unser Vater, der du deinen Sohn gegeben hast zur Erlösung, der du uns diese Tür zur Gemeinschaft zu deinem Herzen aufgetan hast. Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, an dich glauben zu dürfen, für dieses Vorrecht, Gemeinschaft haben zu dürfen mit dir, für dieses Vorrecht, jetzt aus der Lüge und der Täuschung und der Selbsttäuschung herauszukommen und hineinzukommen in ein Leben der Wahrhaftigkeit, der Gerechtigkeit, der Echtheit. Oh, wir danken dir, wunderbarer Vater, und wir sagen dir wieder, hier ist unser Herz. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und so werden wir zum Gott unserer Jubelfreude kommen, durch das Licht, das uns leitet, das uns Bahn macht, das uns rausholt aus Täuschungen. Vater, wir danken dir für deine Freundlichkeit, die scheint über uns und scheint über diese Gemeinde und scheint über diesem Tal. Wir danken dir, dass du Gewaltiges und Großartiges vorbereitet hast und dass der Himmel sich öffnen wird und viele werden dich sehen und sagen, das ist Gott, es gibt ihn wirklich, er ist real, er ist wunderbar. Oh Vater, das wird kommen und wir danken dir, dass wir unser Teil dazu tun können. Und wir geben uns, um Kämpfer zu werden für das kommende Reich. Kämpfer zu werden, Wegbereiter zu werden für den König, der wiederkommt. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen.